Klein, aber hart.
Hörst du mich, Micha? Hallo?
Hallo, hallo, Test.
So geht das bei uns nämlich immer los normalerweise. Wir sind ja circa 600-700 Kilometer auseinander. Wa? Und das ist so die erste Hörprobe. Hallo, hörst du mich?
Das ist so ein bisschen, machen die das auch so, wenn sie von der ISS runterfunken, sagen die dann auch erstmal so klopf, klopf, hören sie mich?
Ja. Und du hast gerade gesagt, das ist so ein bisschen wie beim Augenarzt. So, jetzt gucken wir mal die unterste Zeile. Können Sie die noch lesen? Können Sie die noch erkennen?
Hören
hallo,
Sie?
Hallo? Sehen Sie? Hallo? Hallo? Hören Sie die unterste Zeile noch?
Das ist im Prinzip, als würdest du sagen, so, und wenn ich leiser spreche, hörst du mich jetzt immer noch?
Kann ich ja,
jetzt
auch
noch leiser? Muss ich mich noch weniger anstrengen?
Das ist bei mir, ich habe ja so ein leichtes Augenleiden schon immer gehabt. Ich war immer schon leicht weitsichtig, also schon in der Schule, schon als Kind. Und ich bin ja doch so ein Gedienter. Ich war ja dann wirklich noch so richtig bei der Armee und ich wollte immer Taucher werden bei der Armee. Das bin ich dann auch geworden. Also jetzt hier so ein bisschen Pioniertaucher, ne? Dass man so keine Ahnung, was man so unter Wasser dann halt so macht als Taucher. Also ich wollte nicht irgendwie nur
die Koffer von Erich wieder hochholen, die er runtergeworfen hat, ums Geld zu verstecken wahrscheinlich.
Ja, zum Beispiel, genau. Ja.
Und
da habe ich jedenfalls in Havelberg, weiß ich noch, dort quasi diese Pioniertaucherausbildung gemacht. Und wir hatten bestimmt alle 14 Tage immer wieder die erneuerte Tauchertauglichkeitsuntersuchung. Und ich wusste ja nun, dass meine Augen nicht ganz fit sind. Und die wurden immer gecheckt. Und da bin ich da also immer rein zu dem Arzt und habe, während der sich dann mit mir unterhielt oder was auch immer gemacht hat, habe ich versucht, diese unterste Zeile da immer auswendig zu lernen. So, das waren immer so 5, 6 Zahlen, so die ganz kleinen, weißt du?
Ja,
so,
ja.
Dann habe ich die auswendig gelernt. Und ich war, pass auf, und ich war dann immer so aufgeregt, dass wahrscheinlich mein Blutdruck nach oben ging, weil die haben mir dann, so nach einem Vierteljahr, haben die mir bescheinigt, ich hätte eine sogenannte Blutdrucklabilität. Das heißt, wenn es so normale Untersuchungen waren, hatte ich immer einen völlig normalen Blutdruck im völlig normalen Toleranzbereich. Und wenn es dann hieß, okay, heute wieder alles, Gehör, Sehvermögen und so weiter und so fort, war ich wahrscheinlich immer besonders aufgeregt, weil ich gehofft habe, dass ich die Zahlen nicht vergesse, die ich gerade auswendig gelernt habe. Und da ging der Blutdruck ein bisschen hoch. Und die haben mich dann wirklich dienstuntauglich geschrieben. Eben wegen dieser Blutdrucklabilität bin ich also untauglich. Also zumindest als für die Taucherausbildung dann. Ja.
Siehst du, Schummeln lohnt sich nicht.
Schummeln lohnt sich nicht.
Das ist wahrscheinlich so, auch diese, man sieht auch im Fernsehen sonst immer diese in Filmen, diese Lügendetektorentests oder
richtig.
So. Wahrscheinlich wärst du da völlig durchgekracht.
Ja. Ich denke, dass die auch was mit der Herzfrequenz und dem Blutdruck zu tun haben, wenn die das messen, diese Lügendetektoren.
Und wenn du dann nur sagen müsstest, A, 5, B, 8 und so weiter, hätten die schon erkannt, oh, guck mal, der lügt.
Siehste. Wer weiß, was aus mir geworden wäre. Ja, also erstmal Taucher, gluck, weg wäre gewesen und keine Ahnung, wie sich mein weiterer Weg gestaltet hätte, wenn ich damals diese unterste Zeile auch so gesehen hätte. Aber ich habe das echt immer gelernt, so diese 5, 6 Buchstaben und Zahlen.
Aber das zeigt ja, also die Gedächtnisleistung, haben die nicht irgendwann zwischendurch mal getestet und gesagt, boah. Also dass die nicht gesagt haben, die unterste Zeile ist eigentlich nur zum Test da, ob jemand das auswendig lernt, weil die kann man nicht lesen.
Genau. Und ob das jemand auswendig gelernt hat oder nicht, das sehen die dann immer im Blutdruck.
Ja, genau.
So, hier, lass uns. Ich wollte doch noch was. Warte, ich habe ja noch andere versteckte Talente. Ich kann nicht nur gut auswendig lernen, ich kann auch, pass auf, Achtung.
Und du bist dir sicher, dass du das gut kannst, ja?
Ich kann das super gut. Ich bin der beste Imitator, den man sich da nur vorstellen kann. Du hast natürlich keine Ahnung, du als Stadtmensch aus deinem Leverkusen oder Köln oder was
weiß ich. Ich hätte jetzt gesagt, es ist heute ja Sirenenwarntag. Wir haben ja heute gerade den Donnerstag, den 10. September,
richtig,
wo wir miteinander
sprechen.
Richtig. Ja, deswegen hätte ich zuerst an Sirene gedacht, aber das hört sich an wie so eine alte, scheppernde Handsirene mit Kurbelbetrieb.
Komm, du weißt, was es ist. Du weißt, was es ist natürlich. Wir haben in dieser Woche darüber gesprochen. Es ist natürlich, und jeder, der ein bisschen ein Waldmensch ist, ein Mensch des Waldes, der weiß, es ist der Elch. Ja.
Ach, das ist ein Elch.
Elch. Ja, hier ist nämlich, und jetzt erstmal Hallihallo euch und Ihnen allen. Hier ist der Podcast der Jäger und Sammler. Und tatsächlich, wir haben auch in dieser Woche wieder gesammelt, fleißig gesammelt, das, was so passiert ist in den letzten Tagen. Das möchten wir hier auch ganz kurz zusammenfassen in den nächsten Minuten. Und für mich eine der spannendsten Meldungen, ja, tatsächlich in Schweden beginnt in dieser Woche die Elchjagd oder hat begonnen, die Elchjagd.
Ah, okay.
Und die müssen da ja völlig verrückt sein, die Schweden. Also du bist ja, glaube ich, mit dem Skandinavischen eher vertraut als ich. Ich war ja noch nie da oben. Also ich bin wirklich bis Warnemünde gekommen und danach war bei mir immer Schluss jetzt so in diese Richtung da oben. Aber tatsächlich, die Schweden sind da wohl völlig vernarrt. Und was ein schwedischer Mann ist, der etwas auf sich hält und der dann vielleicht auch heranwachsende Söhne hat, die auch was auf sich halten sollen später mal, der geht dann eben mit den Söhnen zur Elchjagd.
Okay, also dadurch, dass ich ja schon einmal in Kopenhagen, na, zweimal in Kopenhagen war, einmal in Malmö und einmal in Stockholm, bin ich von uns beiden der Skandinavien-Experte, aber ich muss sagen, also der Elch ist an mir vorbeigegangen.
Ist an dir vorbeigegangen. Ja, in der Tat, das ist ja in diesem Jahr alles ein bisschen schwieriger. Also um mal Zahlen zu nennen, ja, wir sind ja hier also durchaus auch der Podcast mit dem Kompetenzstempel. Also es sind wohl 80.000 schwedische Elche von der schwedischen Regierung zum Abschuss freigegeben worden. Mhm. In dieser Elchjagdsaison 80.000. Und es sind aber wesentlich mehr Jäger unterwegs, also wohl 300.000, 400.000 Jäger, die sich da jetzt auf den Weg machen, um den Elch zu erlegen.
Ja, wahrscheinlich auch Jägerinnen, muss man jetzt wahrscheinlich der Gleichberechtigung sagen. Und den Elch erkennt man woran? Er trägt einen Ehering und gerade eine frische Bohrmaschine aus dem Baumarkt raus. Und dann kann die Frau mal sagen, ich habe einen Elch geschossen.
Zum Abschluss freigegeben. Nee, die sind ja perfide, die Schweden. Die sind ja nicht doof. Und deswegen auch, also im Grunde genommen schlummert ja in mir ein kleiner Schwede, weil die können das ja wohl alle. Also zumindest die Elchjäger, die haben es wohl alle drauf, diesen Elch zu imitieren, dieses Und was machen die Schweden? Diese perfiden Schweden, also die jetzt gerade noch kein Corona haben, die legen sich ins Unterholz und locken genau mit diesen Geräuschen den gemeinen Elch an.
So, das ist gemein.
Der trabt dort durch den Wald und denkt, oh, was ist denn das? Ein Artgenosse oder eine Artgenossin. Also ja, keine Ahnung, die Frau, die gerade von Ikea kommt oder was auch immer. Und ist nur neugierig geworden und geht dahin. Und was macht er? Er trabt genau auf die Flinte zu.
Ist das gemein?
Ist das gemein?
Ja. Und also du würdest also am meisten Erfolg wahrscheinlich haben, wenn du jetzt so eine richtig coole Elchin nachmachen könntest, ja?
Eine Elchin?
Ja, eine Elchin, weil dann wird doch der Elch wahrscheinlich am ehesten
wahrscheinlich
sagen.
Ja, wahrscheinlich. Das ist ja, also es zählt wahrscheinlich mehr bei den Trophäensammlern, oder? Ja. Der Elch zu erlegen als eine Elchin, ich weiß es nicht.
Keine gute Frage, ich war noch nie Schwede. Aber was war das, was du jetzt eben nachgemacht hast? Also Elchin oder Elchherr?
Das war ein Elchherr, ein Elchherr.
Ah ja, okay. Ja,
also ich würde wahrscheinlich damit eher die Weibchen anlocken, aber gut, das muss deine Mama beurteilen jetzt zum Beispiel. Oder die weiblichen Hörer jetzt unsere Podcast-Gemeinde hat sich ja etwas erweitert, die sich jetzt möglicherweise eher angesprochen gefühlt haben.
Ja, ich sag mal, ich als Skandinavien-Experte von uns beiden hätte jetzt gesagt, also bei deinem Elch hätte ich dich erschossen, aber nicht die Elch.
Du bist ja böse. Was machen die dann mit so einem Elch? Essen die das?
Ich glaube ja. Also entweder machen sie aus dem Geweih dann Billigregale und verkaufen die in Möbelhäusern oder ich denke mal, das wird gegessen. Ne?
Wird gegessen, ja, Elchfleisch. Okay, da kommt ja eine Menge bei raus. Ich weiß nicht, wie viel so ein Elch wiegt.
Ordentlich.
Aber das ist schon ordentlich, oder?
Hat der nicht fast irgendwie eine Tonne oder? Nein.
Was, ehrlich?
Elchgewicht.
Guck mal, Elchgewicht. Ich weiß nicht, dass sie gut schwimmen können. Man sieht immer wieder mal.
Also, das ist aber ein großer Unterschied. Also, was schätze? Komm, machen wir hier Quizfragen.
Warte, ich schätze, es ist ein Elch. Also, lass mich schätzen. Ich denke mal so 300 Kilo, sage ich jetzt einfach mal.
Männlich oder weiblich?
Männlich, der Elch. Ja.
Wärst du da daneben gewesen? Also, männlich steht hier 380 Minimum.
Minimum.
Okay. Bis 700. Oh, und jetzt die weibliche Elchin 200 bis 360, also deutlich leichter.
Ja, die haben einen schlanken Fuß, guck mal an, die Elchfrauen, ja. Alles klar.
Aber guck mal, bis 700 Kilogramm.
Ja, das ist ordentlich. Also wenn so ein Elch da auf dich zugelaufen kommt, gut, wenn du den dann lockst und keine Flinte dabei hast, ist schon ordentlich. Okay, also die werden gegessen dort vermutlich, ja, die Elche.
Was machen die sonst mit denen? Ich meine, die können sie ja schlecht irgendwie zum Deichbau irgendwo aufstapeln oder sowas. Stimmt.
Das ist auch komisch. Ja. Jetzt weiß ich gar nicht, wie das ist in Schweden, ob die jetzt gemeinsam noch zur Jagd gehen dürfen, weil ich es gerade so beschrieben hatte. Na gut, in Familie wahrscheinlich, ja, aber so die Jägersmänner in Gemeinschaft. Ist das nicht so bei den Jägern, dass sie sich dann gegenseitig irgendeinen Tannenzweig anstecken, wenn die was erlegt haben? Ist das nicht so, dass der eine Jäger dem anderen...
Ach, ist das so?
Ich weiß es nicht. Ich keine Ahnung.
Ich war noch nie Jäger.
Gespaltenes Verhältnis. Ich war auch noch nie ein Jäger.
Aber das finde ich einen schönen Brauch. Ich meine, vielleicht kann man das auch mal so mal machen. Man geht zusammen in den Wald, der eine steckt dem anderen einen Tannenzweig an und man freut sich einfach, umarmt noch einen Baum zwischendurch oder sowas. Ja, vielleicht ist das so ein gemeinschaftsbindendes Erlebnis.
Die Elchjagd in Schweden. Ja, das ist tatsächlich ein Thema in dieser Woche gewesen. Was noch ein Thema ist, die zweite Welle rollt an. Hier bei uns in Deutschland.
Die zweite Welle, meinst du jetzt Corona? Da streiten sie alle drüber, wann ist das eine Welle oder nicht? Oder was meinst du?
Natürlich die zweite, erstmal die zweite Sommerwelle. Wir müssen ja auch gucken, dass wir hier mal ein meteorologisches Thema anschneiden, dass du auch deine Kompetenz mal ein bisschen raushängen lassen kannst, weil du bist ja eigentlich unser Wetterexperte im Programm, im Morgenprogramm unserer fröhlichen Welle. Und dort sagst du jeden Morgen das Wetter an. Und tatsächlich, du hattest gute Nachrichten in dieser Woche. Es ist irre warm, ungewöhnlich warm. Deutschland stöhnt unter Temperaturen, die jetzt Mitte September fast nochmal über 30 Grad hoch.
Richtig. Also man muss jetzt auf der einen Seite sagen, dass es natürlich im September, dass es nochmal warm wird. Kennt man seit Jahrhunderten, deswegen heißt das auch so schön Altweibersommer. Haben wir darüber eigentlich schon mal geredet, woher der Begriff Altweibersommer kommt?
Also wegen der Spinnweben vielleicht? Oder?
Richtig, weil
war das das?
Ja. Genau, weil man früher immer gesagt hat, dass wenn die weisen Weiber ihr Spinnen und so weiter, dann ich weiß gar nicht, was dann genau war. Jedenfalls, man sieht die Spinnennetze im September das erste Mal schon wieder deutlich morgens früh, weil es dann häufiger auch eben den Tau gibt, der sich auf den Netzen niederlegt und deswegen irgendwie hängt das miteinander zusammen, ist der Altweibersommer. Wo es auch schon mal Skandale drum gab. Da hat auch eine Frau vor Jahren mal versucht zu klagen, dass der Begriff doch bitte despektierlich sei und das sollte ein Gericht doch mal entscheiden, dass das nicht mehr benutzt wird. Und da hat das Gericht dann gesagt, nee, kann so bleiben, ist seit Jahrhunderten so. Okay. Also tatsächlich, ja, der Altweibersommer ist bekannt, da wird es ja nochmal ordentlich warm und dass so Temperaturen bis 25 Grad oder um 25 Grad im September nochmal vorkommen, passiert auch schon mal immer wieder. Aber jetzt ist ja wirklich die nächsten Tage so, quer durch Deutschland kann es nochmal an die 30 Grad Marke rangehen, vor allem im Südwesten Deutschlands. Und das über mehrere Tage hinweg, also das muss man schon mal in der Statistik suchen, wann das mal so war. Also ja, auch in diesem Fall, da spielt schon der Klimawandel irgendwie so ein bisschen mit rein.
Was in dieser Woche auch mehr oder weniger eröffnet wurde, ist die Pilzsaison. Also wenn Sie jetzt im Wald unterwegs sind, ein Waldbad nehmen. Man soll ja regelmäßig Waldbaden. Ja, also das sagen ja so, keine Ahnung, nicht nur die Esoteriker und Motivatoren.
Das war mir ein neuer Begriff. Waldbaden heißt was jetzt?
Ein Waldbad nehmen. Ein Waldbad nehmen heißt einfach nur in den Wald gehen. In den Wald gehen, vielleicht den einen oder anderen Baum mal umarmen, ja, und dann gucken, ob du einen Elch siehst oder eben einen Pilz fängst. Pilze fangen ist jetzt gerade wieder, Pilze sammeln ist gerade wieder ganz, ganz groß in. Und ich glaube, es wird auch schon, also bei uns gab es zum Beispiel schon Steinpilze in dieser Woche. Meine ersten erjagten Steinpilze. Also ich selber nicht, ich sehe die immer nicht, weißt, ich hab ja keine so guten Augen, aber ansonsten geht das jetzt richtig los. Es geht rasant in die Pilzsaison. Obwohl das ja meteorologisch noch gar nicht zusammenpasst, oder? Fehlt da nicht irgendwie die Feuchtigkeit, oder?
Also September ist schon so die Jahreszeit, aber ich hätte jetzt auch gesagt, naja, es ist sehr trocken gewesen in den letzten Monaten. Also eigentlich brauchen die doch ein bisschen mehr Feuchtigkeit, damit es so richtig gut wird für die Saison. Ne?
Ja, bist du so Pilzkenner, Pilzexperte? So
ach, ein bisschen, null. Oder? Also ich meine, die du auch sehen kannst mit deinen schwachen Augen, wären natürlich diese rot-weißen. Da weiß ich auch, dass die nicht so gut schmecken. Oder zumindest nur einmal. Aber ansonsten traue ich mich das nicht. Also ich wüsste jetzt auch, wir haben das tatsächlich, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, wir haben das tatsächlich früher, als ich Kind war, mit meiner Tante, meiner Cousine gemacht, da sind wir in Bayern dann durch den Wald gezogen und da gab es Massen von Pilzen und die wussten dann eben auch, welche man nehmen darf und welche nicht. Und da ist man dann 4-5 Stunden durch den Wald gestiefelt und kam mit riesigen Taschen voller Pilzen zurück und ich liebe Pilze, ich finde Pilze großartig, in allen möglichen Formen, nur nicht in Pilzsuppe. Und das gab es da immer. Es gab nicht die angebratenen Pilze, es gab nicht Pilze zum Fleisch oder Pilze als Gemüse. Es gab immer Pilzsuppe. Und das ist für mich so, hau ein bisschen Salz drauf und Mehl und so weiter, verkoch sie einfach. Und das finde ich, das ist Mord an Pilz.
Ja, aber ansonsten kennst du dich nicht so aus. Also du wüsstest jetzt auch nicht, was man so sammelt oder nicht sammelt. Es gibt ja Experten dafür. Und ich habe letztens gelesen, also diese Pilzberater, sind ja, ich glaube, das ist regelrecht ein Beruf. Also so Pilzberater, du machst dich selbstständig, holst eine Steuernummer beim Finanzamt und was weiß ich, dann bist du Pilzberater, aber die suchen halt regelmäßig Nachwuchs.
Weil
die wirklich wegsterben. Also doch, ganz viele Pilzberater haben sich wohl vergiftet.
Ernsthaft?
Und deswegen suchen die Nachwuchs. Ja, naja, vielleicht probieren die das auch mal. Vielleicht haben die alle so einen Hang zur Wissenschaft und zum Selbstversuch und sagen so, ich versuche einfach jetzt mal diesen grünen, wie heißt das, Knollenblätter, Pilz, was weiß ich, keine Ahnung,
ob
das wirklich so schlimm ist. Also ja, tatsächlich, es werden Pilzberater gesucht, weil die es gibt, sich immer mehr dezimieren.
Ach du meine Güte. Ja. Ich hätte ja gerne so ein Schwein, also so ein Trüffelschwein, mit dem man dann durch die Wälder ziehen könnte. Ja, und dann, also ich habe das auch mal in Südfrankreich gibt es das ja viel, teilweise in Italien sowieso.
Ja, ja.
So, und das sind ja dann manchmal auch so alte Mütterchen, die dann seit Jahren da so ein Schwein haben und dann sind das aber die absoluten Koryphäen im Dorf. Und da zieht dann diese alte Dame, von der du denkst, sie kann kaum noch laufen, in den Wald, kommt hinterher mit Eurobeträgen von Pilzen zurück und verrät aber auch keinem, wo sie hingegangen ist. Ich würde so gerne mal wissen, was da im Wald passiert mit dem Schwein.
Oder wir sind ja beides Hundebesitzer, vielleicht kann man die Hunde darauf irgendwie trainieren. Ja, wir haben ja im letzten Podcast erzählt, wir haben den Ridgeback, du hast den James, Promenadenmischung, aber die könnte man doch abrichten, dass sie dann irgendwie sich vor den Steinpilz setzen und bellen, wenn die einen gefunden, oder?
Ich weiß nicht. Zumindest für dich wird es vielleicht, also Steinpilz könnte ja auch noch einfacher sein. Da sehen sie vielleicht auch noch ein bisschen was. Aber ein Trüffel ist wohl nicht Trüffel so einfach.
Ist schon schwierig.
Und das geht wohl mit Hunden auch, aber nur bestimmte Hunderassen und so. Und ich glaube, bei meinem, also der läuft inzwischen auch an Sachen vorbei, die da irgendwo rumliegen. Also ich mache mir da wenig Hoffnung, dass ich den noch gewinnbringend einsetzen könnte.
Das heißt, wenn der zum Tierarzt kommt, muss der definitiv beim Augentest die unterste Zeile auswendig lernen.
Ja, das ist ja relativ einfach. Oben steht immer Wau, Wau, Wau.
Ja, genau.
Und ganz unten steht auch Wau.
So, jetzt fragen sich vielleicht schon viele, was quatschen die uns ja eigentlich voll, was quatschen die uns zu, was wollen die denn hier von uns? Gut, das ist wahrscheinlich das Anliegen der meisten Podcasts, zwei Leute oder mehr unterhalten sich, manchmal unterhält sich auch einer alleine, aber nein, wir wollen ja tatsächlich ein bisschen was vermitteln und zwar so ein bisschen was von dem, was innerhalb der Woche passiert ist. Pilzsaison haben wir abgehakt, Elchjagd haben wir abgehakt, natürlich Tour de France, Micha, Tour de France, wir haben in Frankreich jetzt wieder verstärkt Corona-Situation. Südfrankreich ist irgendwie wieder völlig dicht. Ich habe heute gelesen, dort sind auch die ersten Intensivstationen wohl schon wieder am Limit.
Rund um Marseille zum Beispiel, ja, genau.
Ja, richtig, richtig. Aber nichtsdestotrotz, die Tour de France tobt durchs Land, ist jetzt inzwischen auch weg aus Südfrankreich, sind jetzt, glaube ich, schon an der Bretagne angekommen.
Ja, Nordosten, genau, habe ich sie gestern gesehen.
Ja,
das finde ich ja immer das Schöne bei der Tour de France. Also mich interessieren ehrlich gesagt die Fahrradfahrer da immer wenig. Ich gucke dann immer so schön auf diese Bilder und wenn die dann sagen, links sehen Sie eine Kathedrale und da und das Türmchen wurde ja im Jahr 1192 gebaut und so. Und dann fange ich immer an zu googeln. Ich habe gestern zum Beispiel viel über Poitiers gelernt.
Aha, okay.
Also habe ich mich auch gewundert, warum die Kathedrale eigentlich so hässlich aussieht, irgendwie proportional, aber
Poitiers dann doch wie der Türsteher oder?
Der wird, glaube ich, ein bisschen anders geschrieben.
Also, okay,
die Stadt P-O-I-T-I-E-R-S, glaube ich. Poitiers, So, also deswegen, da finde ich Tour de France immer ganz toll. Ich bin auch, das weiß ich gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ich bin vor 2-3 Jahren irgendwann mal, bin ich mal auf den Mont Ventoux raufgefahren. Das ist also dieser legendäre Tour de France Berg in der Provence.
Ja.
Und das ist ein riesig hoher, ein ganz breit gezogener Berg. Der hat einen ganz breiten Gipfel und eine Straße geht rauf und auf der anderen Seite auch wieder runter. Das ist ja schon zu anderen Bergen ein großer Vorteil, dass man also nicht die gleiche Straße wieder runter muss.
Da hören die Straßen oft auf.
Ja, richtig, genau. Dann hast du oben nur so eine kleine, entweder eine Wetterstation oder ein Skilift oder sowas und dann ist Ende. Nee, aber tatsächlich, da führt die Straße praktisch einmal über den Bergrücken rüber und dann wieder runter. Und ich habe den das erste Mal wahrgenommen, als ich so als Jugendlicher praktisch in der Provence war, habe ich den von Weitem gesehen und dachte, ach, da musst du einmal rauf. Und dann habe ich gesehen, es gibt eine Straße. Ja, das ist ein Berg für mich. Das ist, ich muss da nicht mit Sauerstoffgerät und irgendwelchen Sherpas hochgetragen werden. Ich kann da mit dem Auto hochfahren. Und tatsächlich dann vor 2-3 Jahren war es mal so weit, dass ich das anbot, da mal hinzufahren. Und ich muss sagen, das ist mit Abstand der hässlichste Berg, den ich jemals gesehen habe.
Okay.
Du kannst da Weltraumfilme drehen. Es liegt unheimlich viel Schotter da oben, also riesig große Kieselsteine. Und was wirklich faszinierend ist, auf der Straße ganz viele Markierungen, also draufgesprüht, wo dann offenbar Leute von der letzten Tour de France dann Botschaften hatten von wegen halt durch und hier Team sowieso vorwärts und so weiter. Das war echt faszinierend zu sehen. Aber wirklich, der Berg sehr, sehr hässlich.
Sehr hässlich, ja. Also der einzige richtige Berg, auf dem ich mal war, ist der Kilimandscharo. Das ist lange her. Also das sind ja fast 6000 Meter. Und das ist ja, das ist schon faszinierend. Also das Faszinierende am Kilimandscharo ist ja, du läufst unten quasi in dieser afrikanischen Klimazone los. Also in dieser tropischen Klimazone halt, ja. Es ist heiß, du siehst Elefanten. Das ist alles, also ne, du kommst ja oft dann so aus diesem Nationalpark raus. Das ist der, oh Gott, wie heißt denn der? So,
das ist Serengeti? Nee.
Nee, Serengeti ist weiter nördlich. Das ist der, ist ja egal, wie der Nationalpark heißt. Also jedenfalls, ja, sie ist also so dieses typische Afrika, wie man sich das so vorstellt, mit Löwen und Giraffen und Amboseli heißt er. Amboseli, der Amboseli-Nationalpark. So. Und dann kommst du dann so zum Kilimandscharo und dann geht's nach oben. Und das ist ja das Spannende, du kommst also quasi aus dieser tropischen Vegetation hoch und alle 1000 Meter, die du höher kommst, wird's irgendwie anders und verändert sich die Natur und die Landschaft. Und ganz oben ist ja dann tatsächlich immer noch ewiges Eis, obwohl ja das Eis oder der Schnee auf dem Kilimandscharo angeblich weniger wird, aber das ist, glaube ich, von Jahr zu Jahr unterschiedlich, wenn ich das damals richtig verstanden habe. Also mal kommt ein bisschen mehr Schnee dazu, dann taut es mal wieder ein bisschen mehr ab. Also das ist ein ewiges Wechselspiel. Aber das ist halt schon, du bist da oben auf diesem Berg und spürst so die Erhabenheit der Schöpfung. Das ist so toll, das ist wirklich eine umwerfende, eine unfassbare Landschaft. Und du gehst ja dort nicht alleine hoch, es ist natürlich alles organisiert. Ich weiß nicht, aber also ich glaube, heute ist das auch nicht anders. Du hast immer so Träger, die halt dein Gepäck tragen, dann hast du einen Koch dabei. Das sind so kleine Gruppen, also so 4, 5 Touris und mindestens nochmal genauso viele Träger, die dich dann eben dort betreuen und so für alles sorgen, für die Sicherheit natürlich und so weiter und so fort. Obwohl der Berg nicht schwer zu besteigen ist, muss ich gleich sagen. Also kannst du da mehr oder weniger hochspazieren. Das einzige Problem, die einzige Herausforderung am Kilimandscharo ist im Grunde genommen die Höhe. Ja, dass du wirklich ab 4000 Meter dann doch so denkst, hier ist die Luft aber ganz schön dünn. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, hässlich ist der Berg, weiß Gott nicht, aber was mir so hängen geblieben ist, ist, dass diese Träger so mit Transistorradios dort hochgelaufen sind. Ja, die waren nur also wirklich immer dicht hinter dir und hinter der Gruppe und die hatten so ihre Transistorradios und haben da nur immer voll Kenia FM oder was weiß ich für einen Radiosender gehört. Und das hat natürlich so die für dich als Touristen die Atmosphäre dort ein bisschen zerstört. Ja, das war ganz komisch. Und du kannst ja nur auch nicht zu so einem Träger hingehen, zu so einem Schwarzen und sagen, mach das Ding. Also, da hast du ja immer so ein bisschen das Gefühl, es ist so schon leicht rassistisch angehaucht, dass dir hier 5 farbige Menschen dein Gepäck hier hochschleppen. Wenn du jetzt noch dahin gehst und dem sagst, mach gefälligst dein Transistorradio aus, ist ja auch blöd. Also das ist bei mir so hängen geblieben auf dem Weg zum Kilimandscharo, dass du ständig irgendwelche, also in der schönsten Landschaft der Welt, die man sich, also wirklich schöner kann man sich es nicht vorstellen, immer irgendein Transistorradio lief. Also wirklich so diese alten Dinger wie früher, ne, die wir so getragen haben, die so und dann plärrte das dort raus.
Oh. Ja, aber gut, die sind bei der Arbeit. Also so ja, wie klar, wenn du ein Auto Arbeit, in der Kfz-Werkstatt hast und die einfach laut Radio laufen haben. Ja. Aber ich stelle mir gerade vor, du bist kleiner chinesischer Tourist und kommst hier nach Deutschland, guckst dir Neuschwanstein an und die Führerin durchs Schloss hat so einen Ghetto-Blaster auf der Schulter und da läuft die ganze Zeit hier, Adel Tawil, ist da jemand? Oder er gehört zu mir, Marianne Rosenberg.
Oder Capital Bra, der jetzt gesagt hat, er war jahrelang schmerzmittelabhängig.
Ja, Capital Bra.
Er hat seine Abhängigkeit bekämpft mit Kokain.
Das erklärt sich natürlich. Oder Bushido. Du hast Bushido dann der ganze Zeit, der ja im Moment im Gericht sitzt, weil er hier gegen den Abu Chaka-Clan da aussagen muss. Und Bushido muss man ja sagen, das war ja der damals bei der Bambi-Verleihung dafür gesorgt hat, dass Peter Maffay dann hinterher seinen Preis, glaube ich.
Richtig. Und dass es eigentlich keine Bambi-Verleihung mehr gibt?
Nee, genau. Bushido. Nee, Heino hat seinen Preis abgegeben.
Nee, nicht Bambi, Echo. Das war der Echo.
Das war aber nicht Bushido. Der war da, glaube ich, daran war er
das,
nicht schuld.
Nee, das war doch, war das nicht Capital Bra sogar?
Das war Capital Bra?
Ja, ich meine ja. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher. Keine Ahnung.
Aber also Bushido
mal,
hat auf jeden Fall.
Das müssen wir jetzt checken. Guck mal bitte, Echo, war das nicht Capital Bra? Oder wer irgendwie zwei Gangster-Rapper? Ach, zwei deutsche Gangster-Rapper haben den Echo
auf dem Gewissen
über den Jordan gebracht. Genau, guck mal bitte. Echo. Echo-Verleihung, es war vor 2 Jahren.
Es waren Kollega und Farid Bang.
Ah, Kollega und Farid Bang, Entschuldigung.
Ja, genau. Mensch,
so, haben wir wieder alles verwechselt.
Aber mit Bushido hier gerade, also da fand ich diese Woche wirklich sehr, sehr, was heißt, wenn es nicht so traurig wäre, wäre es echt lustig, der ja also wirklich der Mega-Gangster war, den sie alle dann hinterher gesagt haben, wie kann der einen Integrations-Bambi bekommen, wenn er frauenfeindliche, homofeindliche und was weiß ich alles für Texte geschrieben hat. Und dann sitzt der da jetzt diese Woche im Gerichtssaal und war eigentlich alles nicht so gemeint und er hat ja auch seine Biografie, die er selbst rausgebracht hat, wo er dieses Gangster-Image hatte, ist ja alles nicht so gewesen, weil im Prinzip einfach nur dieser Arafat Abu Chaka ihn in der Hand hatte.
Was sein Manager war. Dieser Clan dort, diese Familie.
Der Familienclan in Berlin. Jetzt ist ja, Moment, die Story ist ja so, Bushido hatte einen Vertrag bei einem Label und da wollte er raus. Agro-Records oder so ähnlich hießen die, glaube ich.
Was und Agro?
Ich meine Agro-Records. Dann muss ich nachgucken, aber ich meine, es wäre so gewesen. Also auf
die Fresse AG.
Klingt schon mega, oder? Da denkst du auch, ja, dem gebe ich mein Geld. So, aber mit
auf
dem,
die Fresse-Recording, ja.
Schön. Mit dem wollte er aber nicht mehr arbeiten. Und dann hat er sich irgendwie bei einem Freund ausgeheult und der hat ihn dann vermittelt an Arafat Abu Chaka. So, und der hat gesagt, pass auf, Junge, klären wir. Wir verstehen uns ja ganz gut. Also der Bushido hat den wohl irgendwie wie so eine Art väterlichen Freund gesehen, wenn ich das so richtig verstanden habe, und ist mit dem dann zu dem Plattenlabel gelaufen. Und dann hat der Abu Chaka, hat dann den einen von den drei Bossen irgendwie, als der nicht so richtig den Auflösungsvertrag unterschreiben wollte, hat er dem eine Ohrfeige gegeben und dann am Ohr gepackt. So, und danach hat er unterschrieben. Und dann kam der zweite, dann hat er auch unterschrieben und der dritte hat dann auch unterschrieben, weil der, wie gesagt, einem eine Ohrfeige gegeben hat und den am Ohr gepackt hat. So, und dann war Bushido also da raus. Und dann anschließend haben sie sich getroffen und dann saßen die irgendwie bei dem Abu Chaka im Auto und dann hat er gesagt, hör mal hier Bushido, was kriege ich denn jetzt dafür? Und hat der Bushido gesagt, ja pass auf, ich habe einen neuen Vertrag bekommen hier, kann ich bekommen, da kriege ich 50.000 Euro von Universal, ich gebe dir 20.000 ab. Da hat der Abu Chaka dann getobt und war sauer und war wütend und dann hat Bushido dem 30% aller Einnahmen bis aufs Lebensende versprochen, weil der Abu Chaka einfach nur gebrüllt hat.
Ja.
So, wo ich mir denke, warum habe ich das in meinem Leben nie geschafft? Einfach mal jemand, hätte ich dich mal am Ohr gezogen.
Genau.
Und gesagt, André, du gibst mir jetzt 30% von allem ab oder ich schrei dich jetzt an. So.
Du, aber ich könnte auch dein Arafat werden.
Mein Arafat, ja.
Dein Arafat, ja. Ich bin einfach dein Manager und ich sehe ja die Gefahr nicht so sehr. Ne? Also ich meine, da muss man ja schon ganz schön abgeklärt sein, wenn man sich so verhält wie dieser Arafat von Bushido. Und ich habe ja so ein bisschen schlechte Augen. Also ich gehe dann einfach durch dort.
Ja, du gehst einfach hin und sagst...
Ja, genau, ja, 30%.
Mach mal ein Geräusch, damit ich weiß, wo du stehst und zeig mal auf dein Ohr, damit ich es anpacken kann und dann ziehe ich dich am Ohr.
Du, und wie geht jetzt die Geschichte aus? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt.
Der Prozess läuft noch alles.
Es läuft noch alles.
Er ist ja da Zeuge gegen den Arafat.
Okay,
und deswegen, wir dürfen sehr gespannt sein. Aber der Bushido ist eigentlich offenbar ein ganz, ganz lieber. Also der war nur verunsichert, weil der Abu Chaka dem anderen da am Ohr gezogen hat. Und dann hat er gesagt, okay, ich gebe dir 30%.
Ja. Wahrscheinlich hat er das alles nur gespielt, der Bushido. Wahrscheinlich ist das gar kein Gangster-Rapper. Wahrscheinlich sitzt er zu Hause und spielt mit Wattebäuschen und ich weiß nicht, hört Effi Briest, ich höre gerade Effi Briest im Auto, Theodor Fontane. Es gibt nichts, aber auch wirklich nichts Langweiligeres als dieses Buch. Ich bin bei Kapitel 27 und es ist noch nichts passiert. Ich höre es einfach nur, weil ich die ganze Zeit nicht glauben kann, dass nichts passiert.
Wie viele Kapitel hat das?
Ich weiß, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht.
Keine 822, du bleibst tapfer, ja?
Keine Ahnung. Ja, Bushido, das wäre jetzt auch, nee, das ist natürlich kein Streaming-Tipp. Nein, ich kann Effi Briest momentan noch nicht empfehlen. Vielleicht wird es ja noch. Wir empfehlen ja auch immer gerne Lesestoff oder Anschaustoff, Streaming-Stoff. Ja, aber Effi Briest, ich muss mal abwarten, was da noch kommt. Ja.
Aber das ist ein Mega-Klassiker. Und das ist
ein Mega-Klassiker, ja. Und es geht ja auch schlimm aus. Wir haben das in der Schule, wir haben, glaube ich, mal ein, zwei Pflichtkapitel besprochen und deswegen war mir das noch irgendwo im Hinterkopf und gesagt, du musst das jetzt mal lesen und wenn du schon zum Lesen keine Lust hast, dann nimm einfach das Hörbuch und hörst das Hörbuch mal durch.
Ja.
Das mache ich jetzt halt und immer im Auto halt. Ja. Und ich weiß ja jetzt, dank dir, beziehungsweise war es deine Mama oder war es dein Papa? Dein Papa, glaube ich, hat mir verraten, wo im Audi das CD-Fach ist. Und seitdem kann ich
beide, ja wieder Hörbücher. Beide sogar.
Beide, genau. Seitdem kann ich ja wieder Hörbücher hören. Und ja, na klar, das ist ein Klassiker. Und da geht es ja um diese Moralvorstellungen des späten 19. Jahrhunderts. Also das Ganze spielt sich ja so 1880, 1890 ab und so in diesem ganz biederen deutschen Bürgertum, also so in der gehobenen Mittelschicht, sage ich mal so. Der Typ von ihr, wie heißt du denn? Jetzt höre ich 27 Kapitel und kann mir nicht mehr den Namen merken.
Das ist großartig.
Iffenstedt, da ist egal. Also ihr Mann war erst Landrat und ist jetzt irgendwie Ministerialrat, also irgend so ein Ministerialangestellter halt, keine Ahnung. Aha. Naja, und jedenfalls, sie hat ihn ja dann irgendwie, nicht richtig betrogen, so ein bisschen. Sie hatte da so eine kleine Liaison mit jemandem, mit einem Offizier und das fliegt dann irgendwann auf. Das liegt aber schon Jahre zurück. zurück und dann duelliert sich dieser Ministerialbeamte dort mit dem Offizier und Effi wird aus der Familie verstoßen und selbst von ihren Eltern. Und, aber so weit sind wir jetzt noch nicht. Ja, wir sind jetzt bei Kapitel 27, wo das alles noch nicht passiert ist.
Was ist denn dann in der Zeit?
Ja, und Effi ist dann todsterbenskrank und ich weiß gar nicht, ob es am Schluss... Also das hat schon eine gewisse Dramatik und der Fontane legt da wahrscheinlich schon jetzt von der Absicht her den Finger in die Wunde dieses spießbürgerlichen Momentums seiner Zeitgenossen. Aber ja, das ist schon alles sehr, sehr schwierig und langatmig.
Also ich hatte ja letzte Woche dieses Einschlafbuch empfohlen, das extra so geschrieben ist, dass da nichts passiert, damit man abends ganz schnell einem die Augen zufallen. Aber das scheint ja Herr Fontane dann damals auch so gehalten zu haben.
Ja, beim Autofahren total gefährlich. Wenn du das hörst und dann hörst du so nix weg.
Ja, eben. Aber durch was für Gebiete fährst du da, wo null Radioempfang ist oder deine sonstigen Musik?
Ich will einfach wissen, ob was passiert. Und das ist ja bei Radioleuten wirklich eine Krankheit. Also Radioleute können ja kein Radio mehr hören. Ja. Weil wir machen das jetzt alleine, unsere Sendung, Micha, machen wir jetzt, glaube ich, seit 18 Jahren jeden Morgen 5 Stunden Radio, jeden Morgen und dann ja nebenbei auch immer noch so ein bisschen. Und wenn so ein Radiomensch im Auto sitzt, will er, glaube ich, kein Radio mehr hören. Dann hört er halt Hörbücher. Manchmal vielleicht noch ein bisschen Nachrichtenzeugs, aber ansonsten, ja.
Geht dir das auch so? Also ich kenn's dann, ich habe dann so Phasen, wo ich ganz viel, also wenn ich mal irgendwo unterwegs bin in fremden Gefilden, dass ich ganz viel Radio höre, alle möglichen Sender einfach mal hören möchte. Ja. Oder aber ich steige ins Auto und möchte absolute Ruhe haben.
Siehste?
Kennst du das auch, dass du komplett alles ausmachst?
Ja, und an nichts denken, an gar nichts, einfach mal den Kopf total frei machen. Aber es gelingt selten, ne? Das kriegt man nicht so oft hin.
Ja, wenn dann hört man Effi Briest und denkt. Ja, vielleicht konzentrierst du dich auch nicht genug und hörst gar nicht die Feinheiten heraus oder so.
Das könnte auch sein. Oder so im Ghetto Blaster, dass man sagt, ich gehe jetzt auf irgendeinen Berg und höre Effi Briest so beim Wandern oder was. Oder mit Kopfhörern. Hier, wir waren übrigens, weil wir gerade bei Bergen waren, wir waren letztes Wochenende mit Freunden auf dem Fichtelberg.
Mhm.
Und unfassbar viele Menschen dort oben. Also ich weiß nicht, was da los ist. Also wir haben ja jetzt wieder Sommerferien. Noch ist irgendwie Wintersaison. Also eigentlich denkt man, das ist so Interregnum, ja, so Zwischenzeit.
Interregnum, auch schön.
Das Interregnum, ist, ja. Oh. Siehst du, das lernt man alles, wenn man Sachen wie Effi Briest liest. Nein, aber da ist ja, es war unfassbar, was da los war. Und Corona-bedingt in diesem Hotel, wo wir waren, mussten die so Abendessen, Frühstück und so weiter, das mussten die alles in Wellen irgendwie gestalten. Das ist wie vor 30 Jahren gewesen. Die Menschen stehen an zum Abendessen. Die Menschen stehen an zum Frühstück. Du stehst eine halbe Stunde nach dem Bier und so. Also das ist unglaublich, was da los war. Ich dachte wirklich, alle Menschen bleiben zu Hause und alle Menschen machen sich da irgendwie ein bisschen schön. Aber nein, es war wirklich mega, mega voll dort oben auf dem Berg in Oberwiesenthal. Habe ich wirklich gestaunt.
Es hat gleichzeitig auch sowas Entschleunigendes, ne? Also, dass man auf der einen Seite dann plötzlich doch wieder mal Zeit sich nehmen muss, um zu warten, um zu stehen und so. Auf der anderen Seite denkt man sich auch, oh Gott, warum bin ich dann trotzdem mit so vielen Menschen hier? Aber es gibt auch so Sachen, die sind ich habe letztens zum Beispiel, war ich mal an einem Tagebau und da haben die so ein Steg, ein Skywalk heißt das ja modern, also sprich über die Klippe gebaut, dass du so richtig reingucken kannst. Der ist gesperrt wegen Corona. Wo ich mir auch denke, okay, hier sind auch nicht so wahnsinnig viele Menschen unterwegs, aber dann wird das gesperrt, weil man sich denkt, hier könnten sich Menschen begegnen. Auf dem Parkplatz kannst du umlaufen und dir alles angucken, richtig. Aber du darfst nicht auf diesen Steg gehen, der in freier Luft ist, ne?
Ja, das ist verrückt. Ja.
Also manche Sachen sind seltsam.
Und in diesem Hotel war es wirklich voll. Irre. Klar, Mundschutz und so, also nicht beim Essen selbst, aber dort so im Foyer und so weiter. Aber boah, es war echt irre voll. Wie sind wir denn drauf gekommen? Auf dem Berg? Ach, wegen der Tour de France. Wegen der Tour de France, richtig. Und das ist ja, weil wir gerade bei Corona waren, das ist ja interessant. Die hatten irgendwie einen freien Tag, also einen Ruhetag, heißt das wohl dort. Und da wurden erstmal alle Fahrer durchgetestet auf Corona. Alle Fahrer negativ, das ist ja erstmal positiv. Alle Fahrer nix. Lediglich irgendwie der Chef der Tour, der Tourchef, irgendwie der den ganzen Tag in seinem Auto dort durch die Gegend fährt, den haben sie wohl positiv getestet. Das ist doch spannend. Und wir haben ja so ein bisschen die Theorie versucht, daraus herzuleiten, dass es vielleicht hilft, wenn man irgendwie ganz enge Hosen trägt oder einen Fahrradhelm aufsetzt, dass man da vielleicht alleine durch Outfit schon von diesem Coronavirus nicht getroffen wird.
Blutdoping wahrscheinlich.
Vielleicht das, ja.
Keine die haben doch auch alles.
Oder die nehmen irgendwas, ja. Die haben doch die Apotheke immer dabei, das weiß man nicht. Ja.
Das kann alles sein. Ja. Und wahrscheinlich begünstigt dann, wenn du Tourchef bist, trinkst du wahrscheinlich sehr, sehr viel Champagner. Und das begünstigt das dann vielleicht eher wieder, ne?
Kann gut sein.
Ja, oder ich meine, Donald Trump hat doch damals, also da gab es ja auch so diese lustigen Diskussionen, Donald Trump hat doch dann auch überlegt, man könnte vielleicht Bleichmittel trinken, weil, nicht Bleichmittel, Desinfektionsmittel, soll ja also die Hände desinfizieren, vielleicht kann man sie auch innerlich desinfizieren, hat ja hinterher haben dann alle immer gesagt, naja, das meint er als Scherz. Und jetzt kam da auch gerade diese Woche wieder raus, er wusste schon früher, dass das sehr, sehr schlimm ist, dieses Virus, hat es aber absichtlich runtergespielt, hat er jetzt zugegeben, um die Menschen nicht zu verunsichern.
Siehste?
Ja.
Okay, aber was ich wollte mal noch jetzt zu den Fahrrädern, weil ich das jetzt gelesen habe. Der ZIV sagt, dass so viele Fahrräder verkauft wurden in dieser Saison wie nie zuvor. Was ist denn der ZIV? Also warte mal, für den Boom in der Krise, also irgendwie bis zu 20% mehr Fahrräder verkauft. Für den Boom in der Krise sieht der Verband viele Gründe. Menschen würden Alternativen zu Bus und Bahn suchen, hätten das Bedürfnis nach Bewegung an der frischen Luft mit ausreichend Abstand und einige hätten ihre Urlaubspläne natürlich geändert zugunsten von Reisen mit dem Rad. Wir hoffen, dass es so bleibt, sagt der ZIV, was denn?
Zentralinformationsverband Fahrrad.
Fahrrad. Meinst du, die schreiben Fahrrad mit V?
Ja.
ZIV, guck mal bitte. Was ist denn der ZIV? Gib mal bitte einen Verband ZIV. Zentralinformationsverband Fahrrad.
Fahrrad? Warte mal. Ich muss also unter ZIV kommen.
Zentraler.
Ach, da hättest du aber drauf kommen können.
Was denn?
Also ich gebe dir einen Tipp. Das ist IV steht für Industrieverband. Jetzt muss das Z noch raten.
Zweirad.
Jo.
Zweirad. Ah. Zweirad, Industrieverband. Mensch, Alter. Das ist gleich drauf gekommen. Das ist ja spannend. Also der Zweirad-Industrieverband sagt, so viele Fahrräder wie nie zuvor verkauft. Irre. Es brummt. Und da kommt jetzt natürlich auch wieder unser Podcast mit Mehrwert ins Spiel. Man muss trotzdem ein bisschen vorsichtig sein beim Fahrradfahren. Gerade beim Vielfahren. Weil es ist tatsächlich so, und auch das wo habe ich denn das gesehen? War das irgendwo in der Erde? Ich kann es ja gar nicht mal sagen. Dass Fahrradfahren immer wieder eine genitalische Stresssituation darstellt. Ja, das heißt, Nerven und Blutgefäße werden gequetscht und es kann wirklich, das haben die tatsächlich nachgewiesen, zu erektiven Dysfunktionen kommen.
Richtig.
Ja, also das heißt Erektionsstörung, Unfruchtbarkeit, wer irgendwie so 2 bis 3 Mal in der Woche Fahrrad fährt, oder irgendwie, ich glaube, die haben das so mit 2 bis 3 Stunden etwa festgemacht, der geht da echt schon ein Risiko ein.
Ja, und das schlägt ja auch auf die Sprache, das wird so ein bisschen undeutlicher, die Sprache wird so verwaschener. Das merkt man ja auch zum Beispiel in Holland. Die fahren ja ganz viel Fahrrad, weil es da so flach ist.
Und dann
merkst du, die Holländer, die sprechen dadurch auch alle so
richtig,
komisch. Ne?
Richtig,
ja?
Richtig.
Und ach, übrigens, an der Stelle, du weißt, was Fahrrad auf Holländisch, auf Niederländisch heißt?
Nee.
Fiets.
Fiets.
So, und weißt du, was also so motorisiertes Fahrrad, also sprich so Mofa, Motorradfahrrad, was das heißt?
Mofiets, nein, weiß nicht.
Brummfiets.
Brummfiets.
Ja, tatsächlich. Diese Sprache ist logisch.
Brummfiets.
Brummfiets. Ja. Aber wenn das sich auf die Genitalien so auswirkt, dann dürften die sich ja auch nicht mehr vermehren, die Niederländer.
Ja, wollte ich sagen, deswegen sind die Holländer so ein kleines Volk.
Sind nie aus ihrem Land so großartig rausgekommen.
Ja.
Man sieht sie auch nirgendwo mit gelben Kennzeichen und dem Wohnwagen. Nirgendwo sieht man sie.
Ja. Deswegen, aber es gibt hier den ultimativen Tipp, breite Sattel wählen.
Ah, okay.
Also alles, was so diese Tour de France und so weiter, das ist ja wohl alles sehr, sehr schmal.
Ja.
Das ist grundverkehrt, breite Sattel wählen, das ist wichtig. Und öfter mal die Sitzposition ändern, sagen die Experten vom ZIV.
Ah, das habe ich gemacht. Also ich habe es ganz stark verbreitert. Ich habe auch die Räder abmontiert, habe so mir so ein Kissen noch mit draufgelegt und das steht jetzt vor meinem Fernseher.
Sehr gut.
Und
sehr
da liege ich dann im Wohnzimmer immer abends doch länger drauf. Ja?
Sehr gut, sehr gut. Ja, ja. Mach dich nicht lustig über die Fahrradfahrer. Es gibt so viel wie nie zuvor. Aber wer eben auch lange noch und in Zukunft seinen Band stehen will, öfter mal am Stehen fahren, um es jetzt mal einzudampfen.
Ach, okay, das auch
noch. Ja. Öfter mal am Stehen fahren, dann wird die Durchblutung dann gleich wieder ein bisschen zirkulieren können und dann geht's besser.
Ja, ein Sattel komplett
das ist doch schon, also eigentlich können wir aufhören, das ist ja jetzt schon der Mehrwert hier, dieser Podcast.
Ist also alles mit dabei gewesen, Mensch.
Ist alles mit dabei gewesen, natürlich. Ja.
Ja.
Also schön aufpassen wegen der erektiven Dysfunktion und beim Fahrradfahren. Herrliches Fahrradwetter haben wir schon besprochen. Tour de France, die sind, ich weiß gar nicht, das geht jetzt aber noch eine Weile, oder?
Das geht, glaube ich, noch ein bisschen, ja. Die sind glaube ich, was war das, 11. Etappe oder 12. Etappe haben sie, glaube ich, jetzt. Also ich bin verwirrt, weil sie fahren irgendwie so quer durch ganz Frankreich, waren erst im Westen, jetzt wieder oben im im Südosten, jetzt sind sie im Nordwesten und hin und her.
Ja.
Also ich habe den Überblick verloren, aber sie sind noch ein bisschen unterwegs auf jeden
Fall.
Aber
apropos erektive Dysfunktion, das Pascha ist pleite.
Ja.
Das war auch ein Thema diese Woche, was natürlich nicht spurlos an uns vorübergeht. Das ist, also das Pascha, vielleicht muss man es erklären, du kennst das besser als ich, du kommst ja aus der Ecke. Das ist irgendwie Europas größter Puff, kann das sein?
Angeblich heißt das immer, ne? Das ist das Größte wirklich.
Aha, und das ist doch bei dir in der Ecke dort. Wo ist denn das? Köln, Düsseldorf?
Das ist in Köln. Das ist in Köln ist das. Ich kann jetzt aber ehrlich gesagt nichts dazu sagen. Ich glaube, ich bin ein einziges Mal dran vorbeigefahren kann jetzt auch nicht sagen, ob die Betten schön sind und der Zimmerservice gut das Personal erfrischend.
Ja, es geht da keiner mehr hin. Oder mussten die dich? Ich glaube, die mussten
die dicht machen, oder? Ich glaube, die Meldung kam jetzt auch diese Woche, dass in Nordrhein-Westfalen jetzt die Bordelle wieder öffnen dürfen, aber unter strengen Auflagen. Ich habe mich jetzt aber nicht so genau informiert, weil ich jetzt auch nicht den ersten Modellbesuch meines Lebens ausgerechnet in dieser Woche dann starten möchte. Also insofern ist es an mir ein bisschen vorbeigegangen.
Es ist eine unbefriedigende Situation, das muss man auf alle Fälle sagen.
Ja, das definitiv. Es ist kein Höhepunkt im Arbeitsleben.
Nein, definitiv nicht. Wenn man sich dort die armen Frauen anguckt, da gibt es im Moment sehr, sehr viele Frustituierte. Das ist für mich das Wort der Woche, Frustituierte. Ja. Dort in Köln, im Pascha.
Ja, es ist schon dramatisch. Es ist ein Wirtschaftszweig, der auch zu leiden hat, ne?
Natürlich.
Wie viele, viele andere auch.
Und in diesem Fall geht es dort ohne Bums aus zur Krise.
Ja.
Oder in die Krise, keine Ahnung.
Ja, Olaf Scholz wollte den dicken, den Rums wollte haben, ne?
Ja,
schade. Wirklich.
Ich weiß nicht, wie die Gesamtsituation ist jetzt. Es geht langsam wieder bergauf. Das heißt, der sogenannte Geschäftsklimaindex, der hat sich wohl ein bisschen erholt. Die Arbeitslosenzahlen noch nicht. Die gab es ja auch in dieser Woche. Ich glaube, wir liegen jetzt bei knapp 3 Millionen. Und immer noch 5 Millionen Kurzarbeiter oder so in Deutschland. Also da, die Kuh ist noch nicht vom Eis.
Ja, und generell soll es wohl besser aussehen als in vielen, vielen anderen Ländern, ne, um uns herum. Also, ich bin gespannt. Ja. Man darf gespannt sein, ja.
Was hatten wir denn noch in dieser Woche, Michael?
Also, wir haben auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt, weil gleich geht's ja los. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil es wahrscheinlich scheppert sonst irgendwo von irgendwo hier in die Leitung rein, weil ja der große, große Warntag seit über 30 Jahren zum ersten Mal wieder die Sirenen heulen sollen und alles, ne?
Ja, richtig, genau. Das heißt, da, wo es noch Sirenen gibt, in Berlin zum Beispiel, heult gar nichts heute.
Nee,
null. Die haben ihre Sirenen schon abgeschafft, also abmontiert. Warum, weißt du das? Kennst du, ich weiß es nicht.
Also ich hatte jetzt gelesen, es gab tatsächlich über 80.000 Sirenen in Westdeutschland, habe ich die Zahlen nur gefunden. Und zwar also bis zur Wende, weil man ja immer die Angst hatte, es könnte den Atomschlag geben, es könnte zum Krieg der beiden großen Mächte kommen und Deutschland liegt mittendrin, irgendwas passiert und so. Oder Atomkraftwerke explodieren oder ähnliches. Und diese Angst hat man ja irgendwie verloren nach der Wende. Da war man immer der Meinung, die Welt wird immer besser und wir kommen schon jetzt irgendwie damit klar. Atomkraftwerke haben wir auch irgendwann abgebaut. Ja. Also sprich, wir brauchen es nicht mehr. Und dann hat man, also zumindest in Sachsen und in Bayern nochmal gelernt nach den großen Hochwassern, dass so eine Sirene irgendwie doch nicht so schlecht ist, weil wenn die Funkmasten ausfallen, überschwemmt sind, das Stromnetz zusammenbricht, so eine Sirene als Extralösung könnte nochmal funktionieren. Aber man hat wirklich, das wusste ich auch nicht, man hat damals in Westdeutschland 10 Warnämter sogar gehabt, bei denen 500 Menschen arbeiteten rund um die Uhr, die nur dafür zuständig waren, diese Sirenen und die ganze Infrastruktur am Laufen zu halten und im Zweifelsfall auf den Knopf zu
drücken. Ja, die haben ja so eine Kurbel, nicht? So diese Sirenen, ist das nicht so, dass man dann die Kurbel, also die 500 Mitarbeiter springen dann an die Sirene und kurbeln die an, oder?
Ich glaube, im allergrößten Notfall wäre das tatsächlich das so. Ja. Aber die meisten hatten dann auch noch elektrisch funktioniert, aber auf Sonderwegen irgendwie abgekoppelt vom Stromnetz teilweise sogar.
Ja, es gibt ja jetzt inzwischen, glaube ich, auch so dieses modulare Warnsystem der Bundesregierung, so heißt es offiziell. Du bist ja einer der Nutzer. Erklär uns das. Also das heißt, man hat eine App, ähnlich wie die Corona-App, nur natürlich auf einer ganz anderen Basis.
Genau, also du hast im Prinzip eine App, sowas wie, weiß ich nicht, wenn du irgendeine Nachrichtenseite hast oder sowas Spiegel, Fokus, Tagesschau oder ähnliches, wo du Push-Nachrichten bekommst. Und genauso funktioniert das mit den Dingern auch. Also das heißt, du kannst das auf deine Region einstellen und dann bekommst du eine Warnung. Und das hat bei mir zum Beispiel auch mal irgendwo Vorsicht, Brand in der Gegend. Also da musst du irgendwie ein Fenster schließen oder so. Sowas hatte ich tatsächlich auch mal. Aber es gab schon mal irgendwo bei mir auch mal einen Warntag. Aha. Und vor Jahren mal. Und da passierte gar nichts. Also tatsächlich, die App hat nicht reagiert. Ich habe auch keine Sirene gehört. Jetzt allerdings in letzter Zeit tatsächlich gibt's ab und zu mal so einmal im Monat hört man die Sirene dann da, ich weiß nicht mehr, der erste Samstag im Monat oder sowas, 12 Uhr, da heult sie dann mal auf. Also tatsächlich bei mir zumindest hat man wieder eine Sirene aufgebaut.
Siehst du? Ja. Und weißt du, wer sich darum kümmert? Jetzt haben wir noch einen schönen Begriff, das BBK. Weißt du, was das BBK ist? Das ist also ZIV, haben wir schon gelernt.
Ja,
jetzt, BBK jetzt ist... Kommen, Jetzt kommen wir zum BBK.
Klingt wie so eine Krankenversicherung.
BBK ist das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Ah. Die organisieren das. Es gibt ein Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Da arbeiten die Menschen, die dann im Zweifel an diesen Kurbeln drehen, damit die Sirene Dings da ja macht. Ich weiß gar nicht, wie ist das mit uns Radiostationen? Sind wir verpflichtet, das auszustrahlen?
Eigentlich
oder?
Ja, doch.
Eigentlich schon, ja.
Müsste so sein. Also es geht also es gibt ja in jedem Bundesland dann immer einen Radiosender, der als der Katastrophensender ausgewiesen ist. Den muss man dann einschalten und hören.
Ehrlich, gibt's einen?
Ja, manche sind, also ich weiß nicht, ob das
ich
dann offiziell.
Ich kenne viele Katastrophensender.
Ja, ich kenne auch sehr viele. Und aber das ist dann der Sender, der auf jeden Fall also von den Funkmasten her nochmal abgesichert ist, dass die auf jeden Fall Strom haben und so weiter und so fort. Und ich glaube aber auch alle anderen Sender sind verpflichtet dann, also zumindest wenn sie zum Beispiel auch einen Verkehrsfunk haben mit diesem lustigen Piepser davor und so weiter, dass sie das dann, dass die dann durchgeben müssen.
Ja. Ist klar. Aber es macht eben Sinn, sich so eine App irgendwie zu besorgen. 10 Millionen haben die, glaube ich, schon. Ja, das ist natürlich viel zu wenig prinzipiell, aber 10 Millionen haben wohl so eine Warn-App schon installiert und da kriegt man dann eine Nachricht. Aber du hast ja schon gesagt, es funktioniert nicht wirklich.
Ja, bei mir, also zumindest damals hat es nicht so richtig funktioniert, ist wahrscheinlich auch besser geworden. Also es gibt Nina, das ist die offizielle, und es gibt dann auch noch Katwarn, das ist eine, die wurde, glaube ich, vom Fraunhofer-Institut entwickelt und da arbeiten die Verbände, glaube ich, mit beiden sogar zusammen, muss man sich für seine Region eventuell nochmal informieren. Aber das ist ja so, ich meine, unsere Technikhörigkeit, ne, dass wir alle davon ausgehen, A, jeder hat ein Handy, B, jeder guckt zwischendurch mal drauf, wenn es irgendwie vibriert und da eine Push-Nachricht kommt und C, man reagiert dann auch dementsprechend. Also Sirene ist natürlich einfach das Sicherste, muss man schon sagen. Das kriegt jeder im Zweifelsfall mit und dass man dann also so gläubig auch wurde in den vergangenen Jahrzehnten, so technikgläubig, also das hat vielleicht auch so ein Corona und so ein Hochwasser zum Beispiel dann doch nochmal ausgelöst und man denkt, oh, es könnte ja auch mal was anderes passieren, wo nicht alles so am Schnürchen dann läuft. Ne?
Du, vielleicht steht da auch eine tiefere Absicht dahinter. Also vielleicht sagen die einfach, Berlin geben wir auf. Ja, dass sie gesagt haben, wir müssen irgendein Opfer muss man bringen als Nation und dann ist es eben Berlin und dort.
Lass uns auf Sachsen und Bayern konzentrieren, das hilft
richtig,
uns.
Richtig, ja. Berlin montieren wir die Sirenen einfach ab und dann.
Ja, aber es gibt ja auch einen tieferen Grund. Du hast ja eben schon gesagt, an der Kurbel drehen. Einer hat auch schon an der Kurbel gedreht. Es ist ein tieferer Sinn in diesem Warntag. Xavier Naidoo hat sich endlich mal wieder gemeldet.
Oh, und tatsächlich?
Zwar, ja, aha, und er hat jetzt gestern gepostet dazu, wir müssen warnen aus einem anderen Grund. Und jetzt fängt mein Zitat an. Ah. Diese Frequenzen, welche bei dieser Menge an Sirenen entstehen und diese, welche durch eure Geräte zu dieser Zeit übertragen werden, sind nur dafür da, um die Schwingungen und das Erwachen zu blockieren.
Nein.
Die Sirenen sind in unseren Köpfen als Warnsignal gespeichert und können je nach Person auch dazu führen, die Urangst des Menschen hervorzurufen. Sie wollen euch damit wieder von eurer hohen Frequenz stoßen und damit unseren Aufstieg blockieren, sagt Xavier Naidoo. Zitat weiter, Moment. Deshalb rufen wir dazu auf, dass wir alle ab 11 Uhr am 10.09. zusammen meditieren, um ein Energiefeld um Deutschland aufzubauen.
Ja.
Zitat Ende, Xavier Naidoo.
Hey, und vorher das Handy in Alufolie packen, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
Und
der
das
Rat stammt ja auch von ihm. Ah, was raucht der? Ich will das auch.
Das muss ich haben, das ist cool.
Das muss ich haben.
Aber du weißt, dieser Weg wird kein leichter sein.
Ja, Xavier Naidoo. Guck dir das an, du.
Also wir werden gleich, also wie gesagt, wir sind auch kurz davor. Ihr anderen werdet es vielleicht im Nachhinein dann hören jetzt, auf einem anderen Energiefeld sein oder durch Xavier Naidoo geschützt worden sein.
Aber wir haben das letzte Woche besprochen. Es gibt so viele Leute, die das glauben. Also was heißt so viel? Aber es gibt halt doch schon einige Leute, die das glauben. Sollen sie doch. Ist doch völlig okay. Ja?
Solange
sie nicht mit Steinen nach Polizisten werfen oder, ach, keine Ahnung, irgendwelche öffentlichen Gebäude stürmen, ist ja alles gut. Sollen die machen. Das ist, ja, tut ja keinem weh, eigentlich, denkt man.
Theoretisch würde man so erstmal denken.
Ja,
aber er lockt halt auch viele mit dazu, die dann auch anfangen, plötzlich an der Sirene zu drehen.
Ich sag dir, das ist der Anfang vom Ende. Mehr als, das ist auch eine Meldung aus der Woche, mehr als 2/3 der Tierwelt sind laut einer Studie der Umweltorganisation WWF in den vergangenen 50 Jahren vom Menschen zerstört worden.
Oh.
Mehr als 2/3 der Tierwelt, das muss man sich mal vorstellen, zieh dir das mal rein. Ja, also die weltweite Population von Tieren, Vögeln und Fischen ist seit 1970 um fast 70% geschrumpft. Die vermehren sich nicht mehr. Vielleicht fahren die alle Fahrrad oder zu viel Fahrrad, man weiß es nicht. Also das ist schon beängstigend und als Hauptursachen sagt der WWF Vernichtung von Wäldern und die Ausbreitung der Landwirtschaft. Also Xavier Naidoo steht ja noch nicht, aber das ist schon beängstigend, oder? 2/3 der Tierwelt ausgestorben in den vergangenen 50 Jahren.
Das ist wirklich aber eine horrende Zahl. Ja,
verrückt.
Wahnsinn.
Also schön aufpassen und ja.
Aber die Natur rächt sich ja auch schon. Also in, ich weiß nicht, ob du das diese Woche mitbekommen hast, in Bremerhaven, Balu, ein Rottweiler, hat sich gerecht. Der sollte ein richtig toller Polizeihund werden, war in der Ausbildung drin. Und Balu konnte aber nicht.
Der wollte nicht, oder?
Nee, der wollte nicht. Der war einfach zu lieb. Den haben die rausnehmen müssen, weil der war einfach viel zu lieb. Den haben sie gesagt müssen, das ist der perfekte Familienhund. Der ist super. Und sein Betreuer musste ihn dann auch abgeben, ist jetzt dann wohl wirklich in eine Familie gekommen, weil der war mega lieb. Balu.
Oh, hallo, der putzig. Balu ist ja süß. Wer auch immer ganz lieb ist, ist der Christian Lindner. Der ist jetzt geschieden offiziell.
Ach, okay.
Ich kenne ihn ja, wir hatten ein paar Mal zusammen miteinander zu tun bei diversen Veranstaltungen und so. Und das ist wirklich so, hinter den Kulissen ist das wirklich so ein ganz zarter, so ein ganz lieber, so ganz schmale Hände. Also ja, stell dir vor, so ein Mann, der ganz schmale Hände hat und so einen ganz weichen Händedruck, aber überhaupt nicht unangenehm, aber ganz leise, ganz still, relativ zurückhaltend. Christian Lindner ist jetzt offiziell geschieden von der Journalistin Dagmar Rosenfeld, die war etwas älter als er und sein Schlusswort zu ihrer Ehe war wohl, es ist besser nicht verheiratet zu sein, als falsch verheiratet zu sein. Christian Lindner hat ja aber jetzt schon eine neue Beziehung irgendwie mit.
Aber immerhin, das war eine Ehe, die er eingegangen ist. Also mit Frau Merkel wollte er
nicht. Mit Frau Merkel wollte er nicht, ja. Nee, aber jetzt eben die Scheidung, ja, offiziell. Christian Lindner, mal gucken, was wir da noch hören in der nächsten Zeit.
Schade.
Von denen. Weil wir gerade bei den Schönen und Reichen sind, wir hatten noch zwei Promi-Geburtstage. Wir hatten Hugh Grant in dieser Woche 60 geworden und Colin Firth. Das sind ja zufällig auch die beiden, die bei, Bridget Jones mitspielen, richtig?
Stimmt, ja, genau.
Bridget Jones, ja, genau. Beide fast auf den Tag genau 60 Jahre alt geworden.
Ach, guck an. Wer von beiden hat Bridget Jones am Ende bekommen?
Colin Firth.
Ja, und sie wollte aber Hugh Grant eigentlich ursprünglich haben.
Richtig,
ne?
Genau. Hugh Grant ist ja eher so der etwas fahrige Typ, ja, der leichtfüßige, sag ich mal, auch im richtigen Leben tatsächlich. Obwohl er wohl immer gesagt hat, er ist genau das Gegenteil, im richtigen Leben genau das Gegenteil von dem, was er in den Filmen immer spielt. Dass er immer so ein bisschen trottelig und immer so ein bisschen tollpatschig und so die großen blauen Augen, ne, und so immer so, als würde er sich gerade verlaufen haben irgendwie, so spielt er ja. Und er wäre wohl im richtigen Leben genau das Gegenteil, sagt er. Er hat ja auch viele, viele Frauengeschichten. Im Gegensatz zu Colin Firth, obwohl das auch ziemlich tragisch ist. Der ist, habe ich heute erst gelesen, weil Colin Firth tatsächlich heute auf den Tag genau 60 wird, habe ich heute mal Wikipedia aufgeblättert und das dann ein bisschen vertieft. Der war 22 Jahre mit seiner Frau verheiratet, einer Italienerin. Colin Firth hat auch eine italienische Staatsbürgerschaft.
Mhm.
Ja. Und dann hatte die irgendwie vor 3 oder 4 Jahren eine Affäre mit irgendeinem Journalisten, die Frau.
Ah, okay.
Und das hat natürlich die Beziehung zwischen ihr und Colin Firth extrem belastet. Dann hat sie sich aber von dem wieder getrennt und Colin Firth hat auch immer gesagt, er hält zu seiner Frau und das muss eine gute Ehe überstehen, was weiß ich, dann sind sie zusammengeblieben. Und dieser andere Typ hat sie dann wohl gestalkt, also dieser Journalist hat sich damit nicht abgefunden und hat halt die Ehefrau von Colin Firth immer noch gestalkt und wollte nicht loslassen und was weiß ich. Und dann war es wohl offenbar irgendwann abgeschlossen, das ganze Thema, aber ein Jahr später haben sie sich dann doch getrennt, Colin Firth und seine Frau, nach 22 Jahren.
Schade. Oh Mann,
spannend, oder? Colin Firth, toller Schauspieler. Ich finde, also jetzt klar, was haben wir gerade gesagt? Bridget Jones, ja. Dann Mama Mia hat er mitgespielt, da war ja einer von den
Stimmt,
Anwärtern hier, neben Richard Branson, wie hieß er?
Pierce Brosnan unter anderem.
Pierce Brosnan, richtig, genau. Ja,
aber ist nicht der wichtigste Film hier, oder der groß mit dem großartigsten Erfolg, ist nicht hier The King's Speech?
King's Speech, das wollte ich gerade sagen, da ist er toll, King's Speech. Da spielt er ja den Papa von Elisabeth, richtig? Von Elisabeth II.
Richtig, genau.
Richtig.
Der stottert.
Der Stotterer, sein großer Bruder, also das alles so in den 20er Jahren, meine ich, 20er, 30er Jahre, sein großer Bruder, also der eigentliche Thronfolger, ist er schon auf dem Thron? Also gab es ja diesen Riesenskandal, das war ja der Skandal der 20er, 30er Jahre, dass der britische Thronfolger eine Beziehung hat zu einer geschiedenen amerikanischen Frau, richtig?
Richtig, genau.
Richtig, genau. Und
die will er unbedingt heiraten, das ist The Love of My Life, hat er
The Love of My Life, ach, du weißt das alles. Und aus diesem Grund hat man ihm quasi das Messer auf die Brust gesetzt und gesagt, du musst dich von dieser Frau trennen, das geht gar nicht, als britischer Thronfolger oder überhaupt als König von England, da kann man keine geschiedene amerikanische Frau heiraten. Und er hat gesagt, dann verzichtet er auf den Thron, die Liebe ist ihm wichtiger als das Amt.
Für den Briten auch völlig unvorstellbar. Erstens geschieden, zweitens Amerikanerin und dann noch eine Frau und das als König heiraten, passt ja alles so gar nicht zusammen.
Richtig, genau. Ja. Ist ja im Grunde das, was der Harry jetzt durchmacht, nur dass der eben jetzt keine so großen Aussichten hat, irgendwann mal Thronfolger zu werden.
Ja, das hat er, glaube ich, auch nie wirklich vorgehabt. Aber das war ja auch nicht der Grund. Ich glaube, der Grund war der andere, warum sie gesagt haben.
Genau, aber damals war es so. Also das heißt, der eigentliche Thronanwärter, saß er schon auf dem Thron? War der schon König? Weiß ich gar nicht.
Der war König. Doch, der war König und hat dann abgedankt. Und deswegen musste der Bruder ran.
Und da musste der kleine Bruder ran, an den kein Mensch gedacht hat. Und das war der Stotterer.
War der Stotterer, der eigentlich immer gehofft hat, er kann in der zweiten Reihe schön stehen bleiben und so weiter.
Richtig, genau.
Und dann aber eben ran musste,
Und jetzt musste der an der Seite von Winston Churchill, der damals Premierminister war, musste der quasi sein Volk, die Briten, durch den Zweiten Weltkrieg bringen und natürlich auch motivieren und machen. Und er hat immer gestottert. Und das ist natürlich, so ein König muss ja auch öffentliche Ansprachen halten, Radioansprachen und solche Sachen. Und das hat er dann irgendwie super gut hingekriegt.
Ja, danke.
Gespielt von Colin Firth.
Dank seines Schauspielsprechtrainers.
Ne? Ja, richtig.
Eines Australiers auch noch. Also haben sie noch nicht mal mit den Briten hinbekommen. Mussten Australier
finden. Siehste, großartiger Film mit Colin Firth, King's Speech. Gleich mal Empfehlung heute hier in unserem kleinen Podcast. Unbedingt gucken zum 60. Geburtstag von Colin Firth.
So, wir müssen zum Ende kommen, bevor jetzt die Sirenen wirklich losgehen.
Ja, richtig, genau.
Machen wir einen gespielten Witz heute?
Wir machen einen gespielten Witz auf vielfachem Wunsch.
Ja.
Ich habe aber keinen. Hast du einen?
Ach, jetzt muss ich verlass
mich einfach.
Ich habe aber heute einen, also der muss sich jetzt entwickeln sozusagen.
Okay,
also sprich, wir müssen uns in unsere Rollen einfinden.
Ja,
ich kann dir jetzt nicht den Text vorher komplett geben, sondern du musst einfach jetzt. Also ergibt sich. Ich bin Mann, du bist diesmal Frau, eine sehr attraktive Frau.
Okay. Das kommt mir sehr nahe. Ja,
Und du sitzt an der Bar und ich komme dazu. Aber hier steht übrigens, ich bin ein gut aussehender Mann.
Du bist ein gut aussehender Mann, ich eine gut aussehende Frau. Ich habe so die Beine überschlagen. Ja?
Genau, du sitzt da ein bisschen lassiv vielleicht.
Ein bisschen lassiv, das Röckchen. Kein Röckchen, ich würde eher Kleid sagen. So.
Du bist ein Kleidtyp?
Ja, ich glaube, ich bin eher der Kleidtyp, Kleidtyp und ja, schon hohe Schuhe, würde ich schon, passt zum Kleid besser, Ich glaube so, dass das blau gepunktete steht mir gut.
Dauerwelle? Weil die kommt ja gerade wieder. Also ist es wieder total
Umwog. Nee, ich bin nicht Dauerwelle. Nee, ich bin eher glatt und blond.
Ja.
Ja, glatt und blond und kurzes Kleidchen. Blau gepunktet, kurz.
So, und ich hab so eine richtig, so eine teure, dicke Armbanduhr an.
Ja.
So, ich komme in die Bar und guck erstmal so auf meine Uhr die ganze Zeit, immer
gibt's
wieder.
Es gibt bestimmt einen Pianisten, oder? Ich habe jetzt so das Bild, so ganz dicke Teppiche, die da so auslegen.
Ja, sowas, natürlich, genau. So ein bisschen auch Chrom, irgendwie so vielleicht aus den 80er Jahren stehen geblieben.
Genau. So diffuses Licht so ein bisschen und
spiel's noch einmal Adel.
Spiel's noch einmal Adel, genau. Ist da jemand? Ja, okay. Jetzt haben wir die Atmosphäre hergestellt.
Genau. Also wir haben die Atmosphäre. Ich komme da mit meiner Uhr rein. Guckst du auf die Uhr?
Ich trinke Erdbeerdaiquiri. Wir haben ja aus Spanien, wir waren ja im Risikogebiet diesen Sommer. Wir müssen uns beeilen wegen der Sirenen, ne? und haben aus Katalonien das Rezept für Erdbeerdaiquiri mitgebracht. Jetzt werden alle, die sich ein bisschen auskennen, denken, wie bescheuert ist der denn? Das gibt's ja überall auf der Welt. Aber dort ist es einfach einzigartig gewesen. Wir machen jetzt, du nimmst einfach Crash-Eis, dann zum Crash-Eis Erdbeeren, zack, 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 klein
Schippen. Lass mich raten, Erdbeeren und Crash-Eis, okay.
Mhm. Erdbeeren, Crash-Eis, dazu schön eine gute Prise rum, dann eine gute Prise Zucker dazu, Zucker rum und noch ein bisschen 7-Up. Und das Ganze in den Mixer und vermixen, es ist, und Limone, ein kleines bisschen Limone noch, so ein paar Spritzerchen, sensationell. Okay, so ein Erdbeerdaiquiri steht jetzt, den habe ich jetzt vor mir stehen.
Der optisch nicht gut zu deinem blauen Kleid mit den weißen
Punkten passt. Überhaupt nicht, hätte ich das gewusst, hätte ich natürlich, aber gut,
Aber ich hoffe, der Nagellack ist passend zum Daiquiri.
Ja, selbstverständlich, aber man muss halt Konzession machen, so, okay, gut, jetzt. Du guckst auf die Uhr?
Ich gucke auf die Uhr und du sprichst mich jetzt an. Also ich habe es geschafft tatsächlich als Kerl, dass du als sehr attraktive Frau mich ansprichst, weil du ja siehst, dass ich dauernd auf meine Uhr gucke und dann fragst du mich so ein bisschen, musst du dir überlegen, wie du es fragst. Also nämlich, ob sich vielleicht meine Verabredung verspätet hätte.
Ja. Hey, schöner Fremder.
Schöner fremder Mann. Du bist gut zu mir, oder wie ging das nochmal, ne?
Ja. Hey, schöner Fremder, kommst du zu früh oder kommst du zu spät?
Nee, das hier ist eine ganz besondere Uhr, die spricht mit Telepathie mit mir.
Hi, ich bin ganz Ohr.
Ja, du könntest du jetzt fragen, was sagt die Uhr so? Ich
sag,
was
sagt die Uhr?
Ja, sie hat mir gerade gesagt, dass sie keine Unterwäsche anhaben. So, und jetzt würdest du dann natürlich sagen, was für ein Blödsinn, die Uhr muss wohl kaputt sein, ne?
Ich glaube, das war gestern. Nein. Also ich glaube, Entschuldige.
Der Daiquiri ist jetzt schon zu Kopf gestiegen, ne? Es könnte in den blau gepunkteten, also weiß gepunkteten Kleid liegen.
Was soll ich sagen?
Also du musst sagen, was für ein Blödsinn. Natürlich habe ich Unterwäsche an, die Uhr ist wohl kaputt,
ich bin empört. Ich glaube, ihre Uhr ist kaputt. Das kann nicht sein.
Nee. Also kaputt ist die Uhr nicht. Aber kann sein, dass sie eine Stunde vorgeht.
Oh, das ist nicht schlecht. Das ist
ja, ein bisschen doof, aber ja.
Ja, ja. Bisschen, aber nicht schlecht.
Nee. Oh, ja. Guck mal, bei mir ist jetzt 59, genau 11.
Ja. Und? Geht schon was los?
Und?
Ich höre nichts.
Ich höre einen Polizeiwagen ganz weit entfernt vorbeifahren.
Ich höre nichts. Warte, ich mache hier mal das Fenster auf.
Warte mal, ich mache auch mal Fenster auf. Mal gucken, was man hier hört.
Ich höre Polizeiautos.
Hört man's? Ja, Polizeiautos?
Ja. Aber.
Ja, keine Sirene?
Ah ja, doch, hier. Warte mal.
Nee. Also, nur hier. Tatütata.
Also, hier würde man eine Sirene hören. Allerdings, ich habe das Fenster zum Innenhof raus, leider. Also. Hörst du was? Hörst du Sirene?
Jetzt, glaube ich, hört man. Oder war es ein Motorrad?
Ah, nee. Hört man nicht. Schade.
Doch, bei dir höre ich es ganz leise.
Hörst du es ganz leise? Ja, tatsächlich.
Das ist die sächsische Sirene.
Die sächsische Sirene. Wir haben in Sachsen, habe ich heute gelernt, 3200 Stück davon noch.
Das unterscheidet euch von Odysseus. Ihr findet es gut, dass ihr die Sirenen habt. Der fand das damals ziemlich schlimm.
Richtig. Und musste sich an den Mast seines Segelschiffs binden lassen, damit er nicht widersteht.
Aber guck mal hier, der Westen wird geopfert.
Ja, der Westen wird geopfert.
Doch, warte mal. Also ganz weit entfernt.
Ganz, ganz weit.
Also es überlagert den Tinnitus nicht wirklich.
Ja.
Und meine App, warte mal, was sagt die App hier?
Nischt.
Okay. Die würden mich verrecken lassen.
Wer sollt ihr denn jetzt schreiben? Die sind doch alle an den Kurbeln und Kurbeln jetzt. So.
Das ist wahrscheinlich okay. Die würden mich hier einfach zurücklassen.
Der Warntag. Aus dem Warntag wird wieder ein Warmtag. Das heißt, es wird tatsächlich jetzt am Wochenende nochmal richtig schön. Dann wünschen wir euch, dass ihr was draus macht.
Ganz weit Wochenende? Entfernt höre ich die Sirenen. Ganz weit entfernt.
Die Sirenen, ja. Ich habe den Felsen sieht man von der Amalfi-Küste aus, meine ich, an dem die Boote zerschellt sind.
Wegen der Sirenen.
Ich glaube, ich meine, dass es dort diesen Felsen gibt, irgendwo vor Capri, dort in der Ecke, wo dann die Schiffe immer zerschellt sind.
Haben die den irgendwie Michaelsfelsen genannt, weil sie mich genauso hier zurückgelassen? Und
das kann gut sein. Ja. Das kann gut sein. Michael. Ja, dann also, wir hören uns morgen früh im Radio.
Wenn nicht noch irgendwo das Atomkraftwerk hochgeht.
So ist es. Und ansonsten spätestens nächste Woche hier.
Aber sehr gerne. Macht's gut.
Bis dahin. Ja, tschüssi. Bis dann. Ciao. Tschüss.